Wir wollen zusammen ein Wort Gottes betrachten, und zwar aus dem Alten Testament. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und wir wollen da keine so harte Speise bringen, dass wir uns den Magen schonen für die harte Kost kommender Tage. Psalm 68, den Vers 18. Da heißt es: Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt, du hast Gaben empfangen im Menschen und selbst für Widerspenstige, damit Jehova Gott eine Wohnung habe. Soweit Gottes Wort. David ist es, der hier redet. Und zwar in tiefgreifende prophetische Worte, welche zu allen Menschen des Alten und Neuen Testaments geredet sind. Und es ist auch erstaunlich, mit welch einer Präzision dieser Aussagen hier in diesem Bibelvers damals schon gemacht wurden. Und zwar über Dinge, welche die zukünftigen Geschehnisse betreffen. Niemals können diese Aussagen aus dem menschlichen Wissen und aus dem Verstand des Menschen hervorgebracht werden. Die einzige Möglichkeit, woher sie stammen, finden wir in 2. Petrus 1, Vers 21, wo es heißt: Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Diese so stark Christus bezogene Mitteilung unseres Textverses, wo es heißt: Du bist aufgefahren in die Höhe, soll hier zunächst der Anfang sein. Der da hinaufgefahren ist in die Höhe, der musste aber erst kommen. Um zuvor hinabgefahren zu sein in die Grube. Wie wir das auch in Römer 10, Vers 6 und folgende lesen. Sein Hinabfahren in die Grube des Todes begann durch das Herabkommen Christi auf die Erde. Und zwar um als Sohn Gottes in der Fleischwerdung Schuld, Sünde und Tod der Menschen auf sich zu nehmen und in diesem Zustand zu sterben. Es ist eine ungewöhnliche Sache um den Tod unseres Herrn. Der da wusste, dass er sündlos war als Mensch, in dieser Fleischesoffenbarung, er musste unsere alle Sünde auf sich nehmen, musste sie festhalten, weil er das Gegenstück zur Sünde war. Es gab keine Gemeinschaft zwischen dem fleischgewordenen Sohn Gottes und unserer Sünde. Darum musste er sie nehmen, er musste sie auf sich nehmen, wie die Bibel sagt, und er hat sie festgehalten. Und er wusste, jetzt kommt der Tod auf mich zu. Aber ich muss sie festhalten. Es war nicht seine. Es war fremde Sünde, fremde Schuld. Bruder und Schwester, dass wir darüber nachdenken, wenn wir jetzt wieder vor jenen Tagen stehen, welche insbesondere in dieser Welt festlichen Ausdruck verliehen bekommt, weshalb der Herr herabkam. Er kam in diesem vollen Bewusstsein als Mensch, diese Dinge auf sich zu nehmen, und er hat unsere Sünde festgehalten, bis er ausrief, es ist vollbracht. Er starb am Kreuz. Und mit dieser Ladung ging er hinunter ins Totenreich. Aber die Macht des Todes reichte nicht aus, um ihn festzuhalten. Dort unten fanden Dinge statt, über die wir in stiller Stunde nachsinnen dürfen. Es ging um unser aller Schuld. Keiner ist ausgenommen. Wir alle stehen mit dieser Schuld in Verbindung mit unserem Gott, der sie hinabbrachte. Seine Menschwertung leitete die Schaffung eines neuen Menschengeschlechtes ein. Es ist das neue Geschlecht göttlicher Natur und göttlicher Prägung. Erstens, die Grundlage dafür schuf Gott. Der Gottessohn ward Mensch, sonst wäre seine Leidensfähigkeit nicht gegeben gewesen, weil er Herr des Lebens war. Zweitens, wir nehmen an dem neuen Geschlecht Gottes durch eine neue Schöpfung, durch eine Zeugung und Geburt nach dem Geiste teil. Alle, die errettet sind, besitzen eine neue Geburt, eine Geburt nicht mehr nach dem Fleische, wie wir sie kennen. Darum, sagt auch Gottes Wort, kennen wir von nun niemanden mehr nach dem Fleische. Nur fleischliche Christen kennen andere nach dem Fleische. Im verherrlichten Zustand wird der neue Mensch vom Himmel, 1. Korinther 15, Vers 47b, sein. Der geistliche Mensch in der Herrlichkeit hat eine ewige Darstellung in dem Gottessohn als Haupt und wir, die Glieder seines Leibes, ausgedrückt, der himmlische oder geistliche Christus genannt, der heute nicht vollständig ist. Vollständig ist das Haupt. Aber sein Leib noch nicht. Der eine Teil befindet sich im Paradies, ein Teil befindet sich hier oben und schleicht noch auf der Erde durch die Gegend, und ein weiterer Teil, jener Restbestand, wird gesucht, damit sein Leib vervollkommnet sei. Denn es darf an ihm nicht eines seiner Glieder fehlen. Nach Gottes des Vaters Wohlgefallen liegen die zukünftigen himmlischen gewaltigen Verheißungen in dem geistlichen Christus. Allein schon, weil wir wissen, dass er der Erbe, Anführungsstriche, aller Dinge, Abführungsstrichen, ist. Was das zum Inhalt hat, können wir nicht wissen, und Gott verlangt es von uns auch gar nicht. Aber wir dürfen den Aussagen seines Wortes Glauben schenken und dürfen uns daran erfreuen, dass wir Errettete sind, welche er durch seine Gottesliebe dort am Kreuz herausgerufen und herausgerettet hat aus der Verdammnis in seine herrliche Gemeinschaft. Und er lässt uns nicht da oben als irgendwelche Gäste in den Gästezimmern untergebracht sein, wo nichts fehlt. Nein, nein, so nicht. Die Bibel sagt, dass wir durch unseren Herrn Jesus Miterben der himmlischen Verheißung geworden sind. Wir werden also im Himmel Eigner der uns verheißenen Dinge sein. Und weil wir ihm gleich sein werden, besitzen wir den neuen geistlichen Leib gleich unserem Herrn. Es besteht ja kein Zweifel über die Christusprophetie in dem Psalm 68. Aber was sollten sich die Alttestamentler überhaupt vorstellen, die überhaupt nichts von Jesus Christus wussten? Wir müssen uns in ihre Lage versetzen, einen solchen Vers 18 im Psalm 68 zu lesen. Nun, sagen wir mal, vor gut 3000 Jahren. Was hätten die machen wollen? Was hätten wir von Christus Jesus gewusst, wenn wir nicht seine Offenbarung in seinem Wort des Neuen Testaments in die Hände gelegt bekommen hätten? Das Herabkommen des Herrn in diesem Verse ist weggelassen. Und zwar, weil die übrigen Aussagen dieses Verses mit der Aufnahme Jesu in die Himmel im direkten Zusammenhang stehen. Das grandiose Auffahren Jesu in die Höhe wird hier an Herrlichkeit im Verständnis des Alten Testaments, ja, den Vers 17 ausgedrückt, wo es heißt in Vers 17, das waren ihre Herrlichkeitsvorstellungen. Das war etwas Großes und Gewaltiges. Der Wagen Gottes sind zwei Zehntausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen. Ein Sinai an Heiligkeit. Das war das Höchste, was sie kannten. Die Gottesoffenbarung am Horeb. Zehntausende mal Tausende an zweirädrigen Streitwagen. Das waren ihre Vorstellungen. Wie sie es kannten, wie sie es wussten. Das war das Größte an Gottes Offenbarung für sie. Das war Helligkeit und Heiligkeit für sie zugleich. Für den Alttestamentler. Wie viel Gnade haben wir doch empfangen, dass wir, wie Paulus sagt im Kolosserbrief, dass das Wort Gottes abgeschlossen ist. Wir haben die Fülle seines Wortes empfangen, durch die Gnade, die uns zuteil geworden ist, in der Darreichung seiner Gottesliebe auch im Wort, im geschriebenen Wort. Es ist grandios, was uns durch Christus geworden ist. Das war Herrlichkeit und Heiligkeit zugleich. Für diesen Alttestamentler war gesagt. Das größte Erleben Israels war einst das Herabkommen Gottes auf diesen Berg Horeb, diesem Sinai, welches hier mit der Unzahl von Wagen Gottes, hier heißt es ein Sinai der Heiligkeit Gottes sei. Für den Hebräer gab es gar nichts Gewaltigeres als die Gemeinschaft Gottes am Horeb. Das war für ihn das Größte. Wo sich Gott und Mose begegneten, darum war Mose für sie das Ein und Alles. Darum lehnen jene Israeliten heute noch Jesus ab. Auch das ist ein Grund. Denn Mose war für sie der Führer, der sie herausführte aus der Gefangenschaft des Fleisches, wie Christus uns herausgeführt hat aus der Gefangenschaft des Geistes. Er war der, der sich ins Mittel stellte. Er war der Fürsprecher für Israel vor Gott. Er war der, der sein Leben darbot, aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden, für die Israeliten. Er hat's angeboten, Jesus der Herr hat's getan. Er ist zwar nicht aus dem Buch des Lebens ausgestrichen worden, aber er hat sein Leben hingegeben. Er war der, der mit Gott verbunden war. Darum halten sie heute noch am Mose fest, wie an keinem. Und genau diese Gedanken sind mit dem Verse 18 eng verbunden. Und dann heißt es weiter, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Der Verlust der Freiheit bewirkt Gefangenschaft. Und als Ursachen eines Freiheitsverlustes sind immer solche die Sünden. Die Sünde hat Macht. Sie bindet und kettet das Geschöpf Gottes. Eine Sünde genügte im Garten Eden. Nicht ein einziger jener Milliarden von Menschen ist von der Macht dieser einen Sünde eh und je gelöst worden. Keiner konnte sich selbst befreien, noch einen anderen. Alle sind wir Sklaven, sind wir Gebundene der Sünde geworden, damit wir die Macht der Sünde ein wenig erkennen. Die Folgen der Sünde war dann der Tod. Im Garten Eden fiel der Mensch in diese Sünde und seither sind wir diese Sklaven und Gefangene der Sünde selbst geworden. Die Sünde ist ein Fluch. Darum bindet sie uns und wir befinden uns für alle Ewigkeiten in der Gefangenschaft. Die härteste Gefangenschaft vollzieht sich nicht an unserem Leibe. Der muss nur von der Sünde genug gebeutelt worden sein. Oder wir müssen genug Krankheiten gehabt haben. Dann lassen wir auch dieses Fleisch gern fallen. Sondern die härteste Gefangenschaft vollzog sich an der Seele. Durch die Sünde ist unser Leib in die Gefangenschaft der Erde gekommen. Die Erde nahm unseren Leib zurück. Aber die gleiche Sünde brachte die Gefangenschaft des zweiten Todes über unsere Seele. Damit war die ewige Verdammnis unser Los im Feuer- und Schwefelsee von Gehenna, von dem der Herr sagt, dass sie nicht mehr endet. Manche eigenartige Gläubige haben versucht, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, sich Gedanken zu machen, wann es doch endet und wann es doch erlischt. Es ist nicht die Rede der Heiligen Schrift. Es ist nicht die Rede des gerechten Gottes. Eine Hoffnung über den Lohn der Sünde gab es nicht. Weil der Tod sich nicht erbitten lässt, da erbarmte sich Gott in Christo. Das war die Lösung. Aber der Tod ließ sich auch nicht von dem Sohn Gottes im Fleische erbitten. Das hat er nicht getan. Deshalb musste der Herr an deinem und meinem Fleischestod teilnehmen. Das war die Folge. Er ließ sich nicht erbitten. Das Geheimnis des Todes Jesu aber lag in seiner Sündlosigkeit. Und wir wollen uns darüber freuen, dass Gott solch eine Garantie in Betreff unserer Errettung hineingelegt hat. Er hat keinen kräftigen Menschen ausgesucht, mit einer Muskulatur von ohnegleichen. Keinen mit einem riesigen Kopf von Wissen und Weisheit dieser Welt. Sie alle waren in der gleichen Sünde. Er hat auch nicht einen sauberen Engel ausgesucht, nicht den größten und stärksten, der doch die größte Garantie gewesen wäre, aber genau der hat bewiesen, dass er fallen konnte. Der einstige gesalbte Cherub-Fürst. Er opferte seinen geliebten Sohn, die Garantie für dich und mich, dass die Annahme in der Vergebung unserer Sünden nicht mehr hinweggeredet, hinweggetan werden kann. Wir haben einen Heiland, einen Erlöser, einen Christus, welcher derselbe gestern, heute und nicht übermorgen, sondern in Ewigkeit ist. Darüber freuen wir uns, dass er der Unveränderliche ist, der uns angenommen hat, als wir mit unseren Sünden kamen, ihn um Vergebung baten, ihn darum ersuchten, er möge uns die Sünde abwaschen durch sein vergossenes Blut. Sterben musste er, der Herr, weil er unsere Sündenlast zu seiner eigenen gemacht hatte. Aber in eigener Unschuld von Sünde musste der Tod ihm im Hades freigeben, denn der Tod hat nur Macht an Sündenschuld, sonst nicht, sonst ist er kraftlos. Das beweist uns hier die Aussage. Als ein Schuldiger ging der Herr in den Tod nach unten, wegen unserer Huckepack-Sünden. Aber als ein Unschuldiger kam er herauf. Unsere Sünden aber ließ er unten, weil sie ihm gar nicht gehörten. Er hat sich nur so lange eins gemacht, bis er unser Dreckzeug unten hatte. Und dann fiel es von ihm ab. Dann lag es auf dem Hadesboden. Dann werden die alle geguckt haben, was ist denn das für ein
Schabellino.
Ja, das ist, sind die Sünden der ganzen Menschheit. Wir können uns auch jetzt viel besser vorstellen, dass er dann auf die andere Seite über diesen Graben, über diese Kluft hinüberrief, dass einer für Sünden gestorben ist. Aber da waren die drüben nicht beteiligt, die in den Tagen Noahs diese Bitternis entwickelten. Bitternis entwickelnde Leute haben es irgendwie noch mit Gericht zu tun. Da fehlt ein Stück Erlösung. Sie mögen errettet sein, aber anderweitig fehlt ihnen für die Lebenszeit ein Stück Erlösung. Unsere Sünden ließ er unten, dass jeder im Opfer Christi durch Sündenvergebung frei wird, frei von aller Schuld. So brauchen wir selbst gar nicht zu sühnen. Darum sind alle Sühnegerede albernes Zeug, das nicht schriftgemäß ist. Ich möchte nur ein Stichwort geben. Wir, die Gemeinde, müsste noch mal mit ins Gericht. Damit versucht man, die Vollgültigkeit des Gerichtes, welches der Sohn Gottes auf sich nahm, zu unterhöhlen, zu durchgraben. Man will an der Ehre des Gottessohnes herumdrehen, wenigstens wie in einem Gewinde, 2-3 Drehungen genügen, dann haben wir Teil an unserer Miterlösung, nicht wahr? Dann kann sich Fleisch rühmen, so steht es ja auch geschrieben, ne? Ja, ja. Auf dass kein Fleisch sich rühme, Christus, der Herr, ist der Gegenstand in der Ewigkeit aller unserer Anbetungen, die nicht mehr enden werden. Auch die Ewigkeiten der Ewigkeiten können das nicht mehr wettmachen, ausgleichen, was Christus durch seine Rettung für uns bedeutet. Auch unsere Eherweisungen wiegen das in allen Ewigkeiten nicht mehr auf. Wir bringen es gern. Und nicht nur, wenn wir bei ihm sind in Vollkommenheit, sondern schon jetzt. Und darum kommen wir auch hier in der ersten Stunde allsonntäglich zusammen. Wie in der Urgemeinde, Apostelgeschichte 20, Eingangs, Vers 2. Da wird uns ja gesagt, dass sie, nachdem sie die Ordnungen der Gemeinden eingeführt hatten, nun dort all zum Wochenersten zusammenkamen, um seines Todes zu gedenken, ist für unseren Herrn Jesus eine Ehrerweisung. Mache darauf aufmerksam. Wir bringen ihm die Ehre, die ihn von uns als Geschöpfe, die errettet wurden, gebührt. So brauchen wir selbst nicht mehr zu sühnen, war gesagt, weil Christus ein stellvertretendes Opfer für uns gebracht hat, dass wir zum Schluss sagen können, dass er durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. So steht es wörtlich geschrieben. Darin erfüllt sich unser Textwort, wo es heißt, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Die Knechtschaft des Verderbnisses ist auch betreffs Römer 8, Vers 19 und 20, für die kommende Zeit juristisch mit überwunden, mit gefangen geführt. Das bestätigt Paulus auch in seinem Wort in Epheser 4, Vers 9. Da heißt es, das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Die wirkliche Gefangenschaft ist nicht die Kriegsgefangenschaft, von der ich knapp 3 Jahre auf dem Rücken habe, oder Ähnliches, sondern die Gefangenschaft menschlicher Seelen in der Sünde. Das ist Gefangenschaft. Menschenseelen in der Sünde sind Gefangenschaft. Er, Christus, hat sie gefangen geführt. Und genau diese Gefangenschaft, mit der wir hier zu tun haben, die Gefangenschaft unserer Seelen, hat Christus durch sein Opfer gefangen geführt. Jeder, der vom Werk des Kreuzes Errettung gefunden hat, ihm ist die Gefangenschaft gefangen geführt worden. Punkt. Keine Diskussion darüber. Gottes Wort ist Wahrheit. Danke dem Herrn, deinem Gott, dafür, dass Christus, dem Christus, was er getan. Und dann heißt es weiter, du hast Gaben empfangen im Menschen. Fest steht hier, dass es sich nicht um menschliche, sondern um geistliche Gaben handelt. Das betrifft sowohl die Gläubigen des Alten wie auch des Neuen Testaments. Könige, Richter, Priester, Propheten und andere empfingen den Geist Gottes oder spezielle Geistesausrüstungen an Gaben. Und zu beachten ist hier, dass im Alten Testament der empfangene Geist Gottes wieder verloren werden konnte. Denken wir an Saul. Ganz anders sieht es in der Gnadenzeit aus, wo dieser unser Geist mit einer Versiegelung dieses Heiligen Geistes jeden Erretteten gegeben ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes nichts mit dem Gefühlsbereich des Menschen zu tun hat, sondern mit der Nüchternheit. Die nüchternste Nüchternheit eines Gläubigen ist der Glaube. So wie wir vom Glauben Abstand nehmen, werden wir unnüchtern. Ich rede hier von Gläubigen und nicht von Ungläubigen. Ganz anders sieht es also in der Gnadenzeit aus, wo die Versiegelung des Heiligen Geistes jeden Erretteten betrifft. Es gibt keine Errettete, die nicht durch den Heiligen Geist versiegelt sind. Ich denke an die Worte des Epheserbriefes, Kapitel 1, Vers 13 und in Kapitel 4 haben wir noch eine Stelle, Vers 30, glaube ich. Welche Versiegelung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil es keine Entsiegelungslehre gibt, sondern nur eine Versiegelungslehre. Bei Gläubigen gibt es beides. Aber da wollen wir uns nicht festhalten, wir halten uns am Herrn und an seinem Wort fest. Das Neue Testament kennt für den Besitz des Heiligen Geistes das Bild des Öles. Das ist ein Bild dafür. Und für den Gabendienst das Bild der Salbung. Dabei können aber nur solche die Geistesgaben des Dienstes von Gott her erhalten, die im Besitz des Öles des Heiligen Geistes sind, andere nicht. Die nicht errettet sind, bekommen diese Gaben nicht. So unterscheiden wir auch die zeitlichen Gnadengaben von den bleibenden Gaben. Es ist ein in der Heiligen Schrift genanntes Werk Gottes, den Menschen durch diese Gaben göttliche Eigenschaften zu übertragen, auch wenn diese Eigenschaften uns dann nur als Menschen in Miniaturausgabe zuteil werden. Aber es sind göttliche Gaben.
Darüber müssen wir uns klar machen. Sie sind Gaben seines Geistes. Die vermehrte Darreichung dieser Gaben in der Zeit der Gemeinde, also heute, hängt mit der uns gewordenen Gnade im Zusammenhang. Je größer die Gnade Gottes, umso gewaltiger die dargereichten Gaben des Herrn an die Seinen, welche von Golgatha ableitbar zu sehen ist. Unter anderem sind diese Gaben in 1. Korinther 12 mitgeteilt, bei dem der Vers 1 beginnt. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, im Griechischen fehlt aber das Wort Gaben dort. Dass es lautet, was aber die geistlichen Brüder und so weiter betrifft. Was aber die geistlichen, betrifft Brüder, könnten wir sagen. Der Weglass des Wortes Gaben in unserer Übersetzungsart, der verschiedenen Übersetzungen, hebt aber den Sinn, wie wir es beschrieben bekommen haben, in keiner Weise auf. Wir belassen das so. Es ist vom Sinn her ganz genau richtig. Nur wenn die Wortfolge nicht buchstabenhaft übernommen werden kann. Weil wir dann etwas anders verstehen würden. In diesem 1. Korinther Kapitel 12 finden wir die Gabendienste sowie zeitliche und bleibende Dienst- und Geistesgaben aufgeführt. Nach 1. Korinther Kapitel 12 Vers 31 sind wir aufgefordert, um die größeren Gnadengaben zu eifern, damit wir den vortrefflicheren Weg überhaupt gehen können. Und dann zeigt die Heilige Schrift den bleibenden und vortrefflicheren Weg in 1. Korinther 13, Vers 13, wo es heißt, nun aber bleibt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Glaube wird durch den Evangelisten verbreitet, die lebendige Hoffnung durch den Lehrer und die Liebe durch den Hirten in der Hirtenliebe selbst. Über die Gnadendienste hinaus lehrt uns das Wort in Römer 6, Vers 23, wo es heißt, die Gnadengabe Gottes ist aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Hier sehen wir, dass wohl unser höchstes Gut, das ewige Leben, eine Gnadengabe Gottes ist. Die Grundlage dafür wiederum ist, dass in Apostelgeschichte 10, Vers 45, es heißt, auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Das ist unsere Grundlage, weil wir bei der Ausgießung in Apostelgeschichte 2 als Nationen nicht dabei waren. Das waren nur Männer von Israel. Die Formulierung, du hast Gaben empfangen im Menschen, ist nicht so zu verstehen, dass Gott aus uns heraus Gaben empfangen könnte oder verlegen wäre um solche Gaben, sondern er ist der Geber dieser Gaben in uns und der Herr möchte die Frucht dieser Gaben an uns finden und sie zugleich auch genießen. Wir verstehen in dieser Formulierung, dass die Geistesgaben im Menschen allein Gott gehören, weil sie von ihm gegeben sind. Was schöpfungsverbunden in Römer 11, Vers 36 ausgedrückt ist, wo es heißt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Alte Schöpfung und neue Schöpfung drücken dies aus. Dies betrifft sowohl die alte als auch die neue Schöpfung. Und weiter heißt es, du hast Gaben empfangen im Menschen und selbst für Widerspenstige. Das ist geschrieben, damit wir wissen, was wir von Natur aus sind. Nicht nur, dass Gott diese Meinung habe, nein, wir sind das. Alle Sündenverbundene sind für Gott widerspenstige Kraken. Ich sag's so deutlich. Auch dann, wenn die Aussage Wahrheit ist, trifft sie uns doch beschämend, dass wir unsere Herkunft nie vergessen. Gott legt seine Gaben in Widerspenstige. Und das sind wir. Ohne Ausnahmen. Wir sehen Widerspenstige. Dann kommt ein Punkt. Da ist nicht ohne der Schwester sowieso und ohne den Bruder sowieso. Nein, nein. Bei Gott gibt's kein Ansehen der Person. Das machen Menschen. Damit ist ausgesagt, dass die Kinder Gottes zwei Naturen in sich haben.
Es gibt Gläubigenkreise, die verleugnen das, offen und andere insgeheim.
Die wollen die alte sündige Natur blank putzen. Die kann nicht belastet werden. Kein, oh, da irrt sich der Bruder Bergmann sehr. Dabei überschäumt eine ganze Gemeinde Jesu in dieser Sünde, weltweit. Die widerspenstige alte Natur und die neue Schöpfung nach 1. Johannes 3, Vers 9, welche nicht sündigen kann, befindet sich in einer Einheit genannt Mensch, der Mensch. Das ist natürlich Explosionsstoff, Zündstoff von ungeheuerlichen Werten. Dass der Herr seine Gaben, oder wir können auch sagen, wie so groß ist die Güte Gottes mit uns, dass der Herr seine Gaben in widerspenstige Figuren hineinlegt. Hat es noch nie gegeben. Das hat er auch bei abgefallenen Engeln nie gemacht, wird er nie tun. Macht er bei Menschen. Wieso denn das? Aber das ist unsere Gnade, unser Glück. Das ist unser Sieg durch Christus. Das heißt doch, dass Gott Gemeinschaft mit den Widerspenstigen unterhält. Jawohl, das heißt. Geschwister, wir müssen mehr danken über das Werk unseres Herrn. Es ist unbeschreiblich, wie der Heilige Geist einen sündlichen Leib zu seinem Tempel machen kann. Verstehen kann ich es nicht. Und ihr habt alle nur Glück, dass ich nicht der Heilige Geist bin. Ich hätte es nicht gemacht. Ich sage es gleich, wie es ist. Ich hätte es nicht gemacht. Wir wissen, was Christus in den 33 oder 33,5 Jahren gelitten hat. Wir wissen alles genau. Aber wir denken kaum daran, was der Heilige Geist hier mitmacht in den Gläubigen. Wie lange denn? Bald 2000 Jahre. Tja, das sind Dinge, weil der Heilige Geist uns nicht gegeben ist als Leidensgegenstand, sondern der Christus wird er auch im sekundären Bereich behandelt. Aber auch das betrifft Gott. Er ist eine Person, die dritte Person der Gottheit. Dass wir da nicht leichtfertig drüber hinweggehen. Wir sollen in dieser Sache uns selbst erkennen. Und alles das, wie es heißt, damit Jehova Gott eine Wohnung habe. Nun bereits in 1. Könige, Kapitel 8, Vers 12, ist gesagt, durch den Salomo, der hat diese wunderbaren Worte schon geredet, die da lauten, damals sprach Salomo, Jehova hat gesagt, dass er im Dunkeln wohnen wolle. Damit hängt das zusammen. Dort ist der Ausgangspunkt. Für uns erkennbar. Dieses Wort vollzog sich sowohl in der Hütte des Stifts, wie auch in dem Tempel Salomos und Esra Nehemia. Denn dann hatte, da hatte der Aller, das Allerheiligste weder Fenster noch Licht. Es durfte auch kein Leuchter hineingestellt werden ins Allerheiligste. Und selbst der hohe Priester durfte, wenn er alljährlich einmal hineinging, durfte auch keine Putzfrau hinein. In all den vielen Jahrhunderten. Und schon gar nicht mit der Taschenlampe rumfuchteln. Oder mit einer Fackel, oder was das damals gab. Gott wohnte im Dunkel nach seinem Willen. Und dann aber sollte die Zeit kommen, wo der Heilige Geist in sündliche Leiber von Menschen wohnen sollte. Damit erfüllt sich die Aussage des Wortes, dass er, Gott, im Dunkel unseres Leibes wohnen wolle. Er will das so, weil er uns sonst nicht nahe kommen kann. Seine Heiligkeit lässt es also nicht zu. Auch wissen doch die vielen Gläubigen im Wandel des Bewusstseins, dass unser Leib die Wohnung Gottes sei. Der Tatbestand der Dunkelheit des Leibes spricht uns nicht frei von der Verantwortung in der Nachfolge Jesu Christi. Wir können uns nicht berufen, naja, ich habe ja einen dunklen Leib, ne? Da ist nur mal finster. Ja, ja, das reden auch Gläubige. Die formulieren es nur etwas anders. Sich selbst schonen. Da sagen sie, naja, ich bin nun mal so, ne? Ja, ja, wie sind sie denn? Widerspenstig. Das ist es. Durch die Nutzung einer Wohnung der Widerspenstigen beweist der Herr seine große Liebe zu uns. Und die Absicht, mit uns Widerspenstigen Gemeinschaft haben zu wollen. Weil ansonsten keine Rettung, ohne Gemeinschaft hätte es keine Rettung von uns gegeben. Doch ist die Zeit der Dunkelheit auf das Irdische begrenzt, wo wir einen sündlichen Leib besitzen. Aber freuen wir uns, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Komma, es geht weiter. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht. 2. Korinther 5, Vers 1. Ein ewiges in den Himmeln. Amen.